Läuft? Ja, bevor ich mit der Predigt starte, vielleicht noch zwei weitere drei Sätze zu mir und meiner Familie. Wie gesagt, ich bin in Paraguay geboren und aufgewachsen, deutscher Ursprung, also meine Eltern sind Deutsche. Und bin verheiratet mit der Claudia, die wir heute eigentlich gerne mitgekommen. Sie ist auch in Paraguay geboren und aufgewachsen. Und wir haben uns im Sandkasten kennengelernt. Das ist so eine, ja, es ist eine Sandkastenliebe. Unsere Eltern waren befreundet und seither kennen wir uns. Und genau, wir sind dann im Dezember schon 30 Jahre verheiratet. Immer noch mit der ersten Frau. Ist heute nicht mehr selbstverständlich in vielen Bereichen. Nicht, weil es nicht funktioniert hat in dem Sinne, sondern weil ganz viel verschiedene Sachen proklamiert werden, die hinten und vorne nicht biblisch sind. Wir haben zwei Töchter, erwachsen. Die eine wird im Dezember 25, sie ist am Studieren. Und die andere ist 23, die hatte mit 18 die Nase voll und hat gesagt, komm, ich gehe weg vom Elternhaus, ich gehe zu meinem Freund, wir heiraten. Nein, so war es nicht. Sie waren gerne zu Hause, aber sie hat jung geheiratet, was auch gut und richtig ist, weil ihr Mann weiter weggezogen, oder damaliger Freund weiter weggezogen ist für ein Studium. Und sie wollten nicht so lange getrennt sein, bis das Studium fertig war. Sie hatte ihre Lehre fertig, dann fast fertig, hat es dann abgeschlossen. Und dann haben sie am zweiten Feiertag an Weihnachten geheiratet. Sie wollte immer in einer kalten Session heiraten. Das hat sie auch durchgezogen. Ich habe sehr liebevolle Menschen um mich herum. Meine Frau, meine Kinder. Und wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. So gut, dass meine Tochter oder einer meiner Tochter mir mal Folgendes, das geschickt hat. Da heißt es 1995, sagt die Vater zur Tochter, wenn dir fremde Bonbons anbieten, geh nicht mit. Da hatte sie recht, das habe ich ihr immer gesagt, das haben wir so gelehrt, beide Töchter, nicht in fremde Autos einsteigen, egal wie groß der Bonbon ist. Das haben sie auch beherzigt. 2025 sieht es ein bisschen anders aus. Sagt die Tochter zum Vater, wenn dir Fremde Links anbieten, klick nicht drauf. Ich klicke nicht auf alle Links. Einfach mal zum Sagen, irgendwo muss ich auch noch ein bisschen gut dastehen. Aber das spielt ein bisschen unsere Beziehung wieder. Und ich habe gedacht, das passt noch zur Jahreslosung. Prüfet alles und behaltet das Gute. Sie hat mir es übrigens auch geschickt, wie ich die Predigt vorbereitet habe. Es geht um Prüfen. Und es geht nicht nur um Prüfen, darin sind wir teilweise recht experimentierfreudig. Es geht auch darum, dass das, was ich für gut empfunden habe, dass ich das auch behalte. Und das wird heute unser Thema sein. Das Gute bewusst behalten oder bewahren. Ich war eine längere Zeit nebst dem Pastorenberuf auch im sportlichen Bereich unterwegs, im professionellen Fußballbereich, wo ich beraten und junge Fußballspieler betreut habe und auch im Motorsport. Und in dieser Zeit habe ich einen sehr interessanten Mann kennengelernt, der gilt als weltweit der beste Unternehmungs- und Strategieberater. Das ist ein deutscher Mann aus München, sein Name ist Roland Berger. Und er hat mal Folgendes gesagt, um die besten Ergebnisse zu erhalten, müsst ihr darüber nachdenken oder reflektieren, wo ihr gewesen seid, wo ihr jetzt seid und wo wir hin wollt. Grundlage jeglicher Reflexion ist die Unternehmungsphilosophie der Ideologie. Das ist gesunde Selbst- und Firmenreflexion. Es ist eigentlich relativ einfach. Reflektieren darüber, wo waren wir? Oder wo war ich? Wo bin ich jetzt? Und wo will ich hin? Und das gilt auch für eine Kirche. Das ist ein sehr simples System, das in der Wirtschaft angewandt wird. Und nun gibt es die Menschen, wenn es ums Reflektieren geht, da kommen die so richtig in Fahrt. Die nehmen alles und alle unter die Lupe. Und vielleicht kennt ihr auch so Menschen, auch in den Kirchen, die laufen wie mit einer Lupe durch die Gegend und schauen, wo sie die Haare in der Suppe finden oder am Heu. Und sehr oft sind diese Menschen auch noch sehr entscheidungsfreudig. Vor allem dann, wenn sie nicht Verantwortung übernehmen müssen. Wenn sie Entscheidungen über andere treffen können. Wenn sie zum Beispiel jetzt, ich habe hier vorne so einen grauen Fleck. Der war mal kleiner, aber der wird größer. Sollst du mit der Natur mit sich bringen. Wo der ganz klein war, hat meine Tochter das entdeckt und ist hingegangen, Papa, du hast das graues Haar. Zick! Ich sage, was machst du? Ja, du hast das graues Haar. Sie ist eine Perfektionistin, die Kleine, die Jüngere. Kleine ist sie nicht mehr, aber die Jüngere. Und sie ist Schneiderin, würde man sagen, Haute Couture-Schneiderin. Und da muss man gut schneidern können. Oder nähen und so weiter. Und für ihren Beruf passt das. Und sie tut sich sehr schwer damit, wenn etwas nicht perfekt ist. In ihren Augen. Und diese Menschen, die machen uns das Leben teilweise recht, also nicht meine Tochter, aber andere, recht schwierig. Weil die ständig am Kontrollieren sind. Die sind ständig am etwas herausfinden, wo wir selber wissen, es läuft nicht so gut. Aber es bringt doch nichts, wenn man da ständig in die Wunde reinstochert. Irgendwann ist doch mal gut. Und dann gibt es die anderen. Für andere klingt es sehr anstrengend und beängstigend. Einfach nur mal davon säckeln. Veränderungen? Na, bitte nicht. Kontrollieren, prüfen, reflektieren, bitte nicht. Es ging doch die letzten 100 Jahre gut. Oder gut, 100 ist ein bisschen viel, aber die letzten 50 oder 30 Jahre, es war doch alles gut. Warum was verändern? Wir persönlich, jeder Einzelne von euch, ist in einem ständigen Veränderungsprozess. Und am allermeisten und am allerbesten merken wir es am eigenen Körper. Mit 18, da waren wir noch recht flink unterwegs. Und jetzt hat sich nur die Zahlenstellung verändert. Es sind immer noch 8,1 oder 1,8. Es hat sich daran nichts verändert. Es sind die gleichen Zahlen, nur anders aufgestellt. Und das ist auch in unserem Privatleben so. Und das ist auch in der Kirche so. Mir geht es nicht darum, dass man über Grundlagen diskutiert. Und für mich ist die Grundlage, Heil gibt es allein durch Jesus Christus. Sonst niemanden. Aber auf dieser Basis darf man gewisse Vorgehensweise, darf man gewisse Rahmenbedingungen auch mal diskutieren. Ich bin so aufgewachsen in der Kirche und das war auch gut und recht dazu mal, zumindest gehe ich davon aus. Wehe, ich hätte während den Gottesdienst reingekommen und hätte mich an der rechten Seite hingesetzt. No go! Da hocken Frauen. Und die Maitlis vorne und dann gibt es für die jungen Mütter und dann gibt es die ältere Mütter und die ganz alte ganz vorne. Und die junge Frauen, die hocken hinten. Genauso wie der Mann. Ich saß ganz vorne als Sonntagsschulkind in der ersten Reihe. Und wenn ich da nicht ordentlich saß und aufgepasst habe, hat mich der Prediger so angeschaut, Junge. Und ich wusste ganz genau, was mir zu Hause gebraten war. Oder Sonntagsschullehrer saßen hinter uns und wenn wir dann unruhig waren, dann gab es einen Knips auf dem Hinterkopf. Beschleiß, bist still. Ja, hock mal still als junger Mann, Junge. Und dann kamen die Omas und Opas, oder die Opas und dann die Väter und dann die Jugendlichen. Da war es dann wieder ein bisschen anders. Aber das war eine Regel. Und wo wir dann angefangen haben, das zu besprechen, das war gar nicht so einfach. Plötzlich hockt ein Mann mit seiner Frau auf der Männerseite. Now. Der Mann würde ja nie rübergehen, das geht nicht. Aber die Frau könnte zum Mann rüberkommen. Und irgendwann saß dann ein Mann an der Frauenseite und hat mir erst mal geschaut. Oh, da hat die Frau zu Hause die Latsche an, so. Wisst ihr, was ich meine? Und mir geht es nicht darum, das jetzt schlecht oder gut zu reden. Nur das funktioniert heute nicht mehr. Da würdet ihr nicht so sitzen, wie ihr da sitzt. Hin und wieder ist es gut, über gewisse Sachen mal über die Bücher zu gehen, zu schauen, zu fragen, ist das, wie wir es leben, noch dran? Die Basis bleibt die gleiche. Und das gibt, wer in den Himmel will, kommt da nur hin über Jesus Christus. Fertig, aus, Strich. Ob du jetzt tanzend, springend oder sitzend da reinkommst, glaube ich, spielt dem Vater keine Rolle. Amen, so sei es. Prüfen und gehalten hat genau damit zu tun, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir reflektieren. Nun ist es aber so, oder recht oft so, dass wenn wir uns bemühen, in einer Sache die beste Entscheidung zu treffen, werden wir oft immer unentschiedener. Und das hat mit etwas ganz Simplem zu tun. Wir wollen keine falsche Entscheidung treffen. Also es gibt ganz wenig Menschen, die bewusst falsche Entscheidungen treffen. Die gibt es auch. Aber der normalsterbliche Mensch und normal funktionierende Mensch will per Du keine falsche Entscheidung treffen. Und dann zögert man es hinaus. Und nach 40 Jahren merkt man, ich habe keine Entscheidung getroffen. Ich habe einfach so dahin gelebt. Und die gibt es leider sehr viele, auch im Glaubensleben. Und in diesem Prozess des Hinterfragens und des Prüfens und Entscheidungen treffen, können uns ein paar praktische Schritte sehr hilfreich sein. Und auf so praktische Schritte möchte ich heute etwas eingehen. Im Prüfen, aber auch im Behalten. Denn darum geht es ja letztendlich. Dass das, was wir geprüft haben und für gut empfunden haben, dass wir das auch behalten. Und das ist auch mein Thema von heute Morgen, das Gute bewusst zu bewahren. Denn wenn wir das nicht machen, bringt der ganze Prüfungsprozess rein gar nichts. Dann ist es eine Schaueinlage. Dann tue ich so, wie ob oder als ob, aber der Alltagstrott geht genau gleich weiter. Und keiner merkt etwas davon, dass ich jemals was geprüft habe. Ich durfte unlängst so eine Erfahrung machen, eine sehr praktische, etwas kostspielige Erfahrung, was Prüfen betrifft. Ich fahre einen Kia Sportage, einen Diesel, und die haben einen Partikelfilter. Und das ist ein 4-5-jähriges Auto, und ich habe gedacht, ja gut, ein Brief vom TÜV, da fahre ich da mal hin, und dann ist es gegessen, weil es ist ein Neuwagen. Ist ja kein Problem. Ja, weit gefehlt. Kein Problem. Der hat da so ein Ding hinten im Auspuff reingesteckt und da werden die Partikel gemessen. Dann bin ich durchgekehrt. Dann habe ich gesagt, das geht doch nicht. Doch, sagt der Pankras, das geht. Hier, schauen Sie am Bildschirm, das geht. Ich sage, aber das Auto ist doch noch so neu. Also für mein Verständnis neu, für andere ist schon altes, aber für mein Verständnis noch ein neues Auto. Dann hat er bei mir gesagt, gönnt Sie mal zu Ihrem Garagist oder zum Kia-Vertretung. Ich vermute mal, das könnte Garantie sein. Dann bin ich dahin und dann, nein, das Verschleißteil, keine Garantie. Dann sagt er, nein. Und ich weiß nicht, wie gut ihr mit Autos unterwegs seid, aber so ein Partikelfilter, der kostet. Das sind irgendwo zwischen 6.000 Stutz. Das ist ein teures Teil, also so ein Paket ist das. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe gemerkt, dass es für meine Serie, Autoseriennummer, eine Rückrufaktion gibt, weltweit. Nur die Schweiz gehört nicht zur Welt. Das fand ich dann gar nicht so lustig. Ich gedacht habe, ja, wieso Schweiz nicht? Ich habe genau die gleiche Seriennummer wie das, was die Rückrufaktion ist. Es gibt ein Problem in der Schweißnaht. Und ich hatte Beziehungen aus dem Motorsport, habe ich mich gemeldet bei so einem Kia-Mensch dann. Da hat er gesagt, doch, das ist weltweit. Ich sage, wieso in der Schweiz nicht? Nein, das ist weltweit. Ich sage, gut, zu meinem Garagist wieder und bei der Kia-Vertretung gemeldet. Am Schluss kam es gut, der Partikel wurde auf Garantie gewechselt. Aber, was ich damit eigentlich sagen wollte, ich habe das unterschätzt und was für Folgen so eine Prüfung haben kann. Und das war für mich wie eine Lektion auch von meinem Leben, wo ich gedacht habe, Ferdinand, du musst genau hinschauen. Du musst wirklich genau hinschauen mit all den, mit den Hypes, mit den Mainstreams und so weiter, die auf uns einprasseln. Da musst du genau hinschauen. Und da brauche ich eine Grundlage, da brauche ich eine Orientierung. So wie die beim TÜV eine Orientierung gebraucht haben, wie viel PM3 das haben darf, so ein Partikelfilter. So habe ich auch eine Orientierung bei mir, was gilt und was gilt nicht. Und eines dieser Orientierungen, da sind wir uns einig, das ist die Bibel. Aber nicht nur. Denn vor diesem Vers aus 1. Thessalonicher 5, 21 kommen die Verse 19 und 20. Und da steht was ganz, ganz Wesentliches. Etwas, das mit unserer Grundhaltung zu tun hat. Und das ist keine einmalige Sache, sondern das ist mein Mindset. Das, was meine Gesinnung prägt und ist. Und da heißt es nämlich in Vers 19, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Und Vers 20, verachtet nicht die Weisungen, Orientierungen, die dieser Geist euch gibt. Das sind zwei aktive Handlungen unsererseits gefragt. Unterdrücken passiert nicht einfach nur so, sondern da bin ich aktiv dabei. Verachtung passiert nicht nur einfach so, sondern ich treffe eine Entscheidung dafür oder dagegen. Und genauso ist es auch beim Thema mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Ich kann ständig unterdrücken und sagen, hier ist nicht so schlimm. Das, was die da sagen und das, was die da prägen und so weiter, ist nicht so schlimm. Oder ich melde mich und sage, halt, das ist doch schlimm. Es ist schlimm, dass man mit aller Macht versucht, mehr denn zwei Geschlechter in unserer Welt zu platzieren. Das ist schlimm. Was mache ich jetzt? Sage ich, ja, das affektiert mich nicht, das geht, ich bin da eh schon zu alt dafür. Das affektiert dich sehr wohl. Denn du hast Kinder, du hast Großkinder und vielleicht Urgroßkinder. Laut Bibel gibt es nur zwei Geschlechter, Männlein und Weiblein. Ein Mediziner Motorsport hat mal gesagt, Ferdinand, es gibt zwei Arten von Menschen, die mit und ohne Gebärmutter. Punkt. Und das auf den Punkt gebracht. Natürlich gibt es immer wieder auch Geburten, wir sagen dem Missgeburten, ich sage dem ein ganz besonderes Unikat. Ich habe einen Bruder, der ist ein besonderes Unikat. Ganz ein feiner Mensch. Aber wir fangen an zu werten und einzustufen und machen daraus etwas, was gar nicht Gott gewollt ist. Und darum unterdrückt nicht das Wirken des Geistes, verachtet nicht die Weisungen, die der Geist Gottes euch immer und immer wie gibt. Denn irgendwann, wenn wir es immer unterdrücken und immer missachten, dann haben wir kein Gespür mehr dafür. Und die Bibel sagt ihm Hartherzigkeit oder mit Blindheit geschlagen. Wir erkennen es gar nicht. Und das ist ein sehr trauriger Moment. Und Paulus ermutigt die Thessalonicher, sie sollten offenbaren und lehren, nicht einfach blind schlucken, sondern sie im Licht des Evangeliums, im Licht des Heiligen Geistes zu prüfen. Und dafür muss ich eine Entscheidung treffen. Ich muss es wollen. Dieser Zusammenhang macht deutlich, dass Paulus um eine reflektierte und mündige Glaubensgemeinschaft bemüht war. Gleichzeitig offenbart es aber auch, dass wir auch offen sein sollen für Veränderungen. Es ist nicht alles mehr so gut, wie es noch vor 50 Jahren war. Weil die Welt ist da nicht stehen geblieben. Und wir sind auch nicht da stehen geblieben, Gott sei Dank. Sondern die Welt ist, die lebt. Und die Kirche soll auch leben. Und das Beispiel, was ich erst gebracht habe von der Sitzordnung in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, das kann ja für gewisse Orte bis heute gut und recht sein. Ja bitte, dann macht es weiter so. Aber es passt nicht in unserem Kontext hinein. Ich finde es ein wunderschönes Bild, wenn Mann und Frau zusammensitzen. Aber genauso schön finde ich es auch, wenn zwei Freunde oder zwei Freundinnen, egal welchen Alters, zusammensitzen im Gottesdienst. Darum geht es nicht, wie wir im Gottesdienst hocken, sondern mit was für einer Haltung ich reinkomme. Komme ich in den Gottesdienst, um zu ein Lernender zu sein? Oder komme ich in den Gottesdienst, damit mein Platz besetzt ist? Die Leute, ich kenne so Leute. Die haben ihren Stammplatz, ich weiß nicht, ob das hier so ist, ich will keinem zu nahe kommen, aber die haben ihren Stammplatz und wer da hockt der Patruf? Da hat die betroffene Person ein Problem. Und zwar ein Problem in Form dieser Person. Und ich habe es erlebt, wo die Person dann hingegangen ist und hat gesagt, du hast mir Platz. Danke fürs Go. Das ist nicht erfunden. Und ich habe das beobachtet und habe gesagt, da habe ich nichts gesagt, aber später, ich sage, habe ich dich richtig verstanden? Ist das dein Platz? Ja, da saß ich schon immer, seit Gründung. Ich sage, ich habe den Stuhl aber schon ein paar Mal ausgewechselt. Du hockst nicht auf die Stuhl. Wieso hast du das gemacht? Ich sage, weil der durchgesessen war. Ja, das hat mich nicht gestört. Ist aber mich. Und dieser Mann hat sich aber auf einen innerlichen Prozess eingelassen, weil er hat es nie als irgendetwas gesehen, dass er da irgendwie statisch geworden ist. Und dann gab es den Gottesdienst, saß der an der ganz anderen Seite. Und ich habe gedacht, Halleluja. Da ist was passiert an dem Mann. Und bin zu ihm gegangen und habe gesagt, hey, ich finde das so schön, dass du jetzt auf der anderen Seite hockst. Schaut er mich so an. Ja, Ferian, mein Motiv ist nicht so ganz sauber, weshalb ich das gemacht habe. Da hocke ich auch an der Wand. Und ich will nicht neben dem hocken. Merkt ihr etwas? Nochmal, ich habe nichts dagegen, wenn Menschen neben ihrer Freundin oder neben einem Partner sitzen, ich finde das schön. Aber da, wo du heute sitzt, das ist nicht dein Platz. Nur mal für heute, aber nicht für nächsten Sonntag. Und ich glaube, Menschen merken diese Haltung, weil es eine geistliche Haltung ist. Prüfen und behalten, da kennen wir uns aus. Und ich möchte jetzt auf drei praktische Schritte eingehen. Und jetzt kommt ein bisschen Bibeltext. Ich werde euch ein bisschen bombardieren heute Morgen mit Bibeltexten, weil ich es wichtig finde. Und das erste ist die Bibel als Maßstab. Da steht in 1. Johannes Kapitel 4, die Verse 1 und 3, ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Das gilt übrigens auch heute Morgen für euch. Ihr sollt mich prüfen, ob das, was ich sage, auch so ist. Und ihr dürft euch selber prüfen. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Den Geist Gottes erkennt ihr daran. Er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Und der nächste Bibeltext kommt aus 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Stimmt das, was gerade gelehrt, publiziert, verkündigt wird, mit dem überein, was die Bibel zum Thema schreibt? Zum Beispiel Thema Ehe. Stimmt das überein, was publiziert wird? Und das ist nicht mehr alle Christen bewusst, wie viel Fake News da drinnen sind. Stimmt das zum Beispiel, was zum Thema Sexualität publiziert wird, mit dem überein, was die Bibel sagt? Und wenn ihr euch outen werdet, ihr macht euch nicht nur Freunde damit. Das weiß ich, habe ich selber erlebt. Ihr dürft da alle mit umgehen, wie ihr wollt, aber ich gendere nicht. Danke. Ich gendere nicht. Aber ich werde auch keinen verurteilen, der das macht. Weil er muss das verantworten, nicht ich. Es ist wichtig und richtig, dass wir uns outen. Wenn wir uns nicht outen, wer dann? Die anderen outen sich. Und wenn es da keinen Gegenpol gibt, dann haben wir das Wischiwaschi, wie meine Oma immer gesagt hat, das keinem etwas bringt. Das ist weder warm noch kalt. Und Lauwarmes spuckt der Herr aus. Ein zweites: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das geht um Lehrpersonen, das geht um Personen, die prägen. Jesus Christus selbst lehrt uns, dass wir falsche Lehrer an ihren Früchten erkennen können. Und da lese ich uns zum Beispiel Matthäus 7, 15 bis 18. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch in Schafskleidern, im Innern aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es gibt nichts Besseres, um einen anderen Menschen zu erkennen, als das Mundwerk. Denn das, was hier rauskommt, das ist ganz tief drin in mir. Deswegen sage ich immer, die beste Methode, einen Menschen kennenzulernen, ist mit dem, ich sage dann immer, Pizza-Time zu machen. Geh mit einem Menschen, den du kennenlernen willst, einmal, zweimal, dreimal gemeinsam essen und stell ihm persönliche Fragen. Und noch eine bessere Variante ist, ich bin ein Vereinsmensch, ich spiele sehr gerne Fußball und Volleyball. Wie reagiert ein Mensch, wenn es schlicht stressig wird im Verein? Wenn du unbedingt gewinnen willst, im Fußball, da sind immer 11 Menschen dabei, normalerweise, also hat ein paar rote Karten verteilt. Wie reagierst du, wenn dein Mitspieler plötzlich den Larifari macht? Nicht alles gibt, was er geben sollte oder egoistisch spielt. Mein Onkel war Bibelschullehrer in Paraguay. Und er hat immer gesagt, ich gehe mir meine Mitarbeitende für die Gemeinde auf dem Fußballplatz aufsuchen. Dann da er offenbart sich ihr wahrer Charakter. Und ich will das bis heute machen, wenn ich einen Mitarbeiter aussuche. Ich nehme bewusst junge Mitarbeiter mit in den Fußballverein, weil ich sie spüren und kennenlernen möchte. Wie reagiert dieser Mann, wenn er eins ein Schienenbein bekommt? Absichtlich. Wie reagiert die Person, wenn sie absichtlich umgeschubst wird? Das sind für mich wichtige Merkmale, wenn ich auf Mitarbeitersuche bin. Und ich gehe mit denen aus, ich gehe mit denen weg. Ich will sie spüren und kennenlernen. Und ich binde sie ein, um herauszufinden, wie tickt der Mann oder die Frau. Und das ist keine Sache von einem Monat. Das geht länger. Prüfet. Oder Galater 5, Vers 17, die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Feind oder im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich tun wollt. Und wenn wir jetzt mal lesen, ihr könnt es zu Hause nachlesen, Galater 15 bis Vers 23, was menschliche Selbstsüchte sind. Also ich kann sie euch kurz lesen, dann. Oder wisst ihr, was das ist? Menschliche Selbstsüchte. Wie? Egoismus, ja? No? Selbstsucht? Ihr seid ein paar davon. Verdorbenheit, Götzenanbetung, magische Praktiken, Feindschaft, Streit. Gut, die letzten zwei, das betrifft Nicht-Christen, das ist für Nicht-Christen geschrieben. Oder habt ihr auch mal Streit? Jo. Also bei uns in Basel, na. Na, natürlich haben wir das. Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeiten, Spaltungen, Neid, Trunk- und Fresssucht ist auch eine menschliche Selbstsucht. Wir fressen ja nicht, wir essen nur sehr viel. Und wir saufen auch nicht, aber wir trinken halt ein bisschen mehr als erlaubt. Das klingt schon viel besser. Aber im Grunde genommen genau das Gleiche. Und jetzt schaut uns mal, was der Geist Gottes bewirkt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit. Das ist meine Stärke übrigens. Selbstbeherrschung. Natürlich ist das nicht meine Stärke. Bescheidenheit. Ich will es sein, aber ich ertappe mich immer wieder. So bescheiden bist du gar nicht, Ferdinand, sei doch ehrlich. Und dann ist das Interessante, gegen all dieses hat das Gesetz rein gar nichts. Und jetzt frage ich dich, mit welchen Menschen bist du am liebsten zusammen? Die gefüllt sind mit menschlicher Selbstsucht? Oder mit den Menschen, wo der Geist Gottes seine Spuren hinterlassen hat. Ich bin lieber mit der zweiten Partie zusammen. Lässt sich viel besser feiern übrigens. Statt immer auf der Hut zu sein, dass der neidisch sein könnte, dass Intrigen kommen und so weiter. So, und du bist ein Kind Gottes. Jetzt schaff dran, dass der Geist Gottes Überhand nimmt. Aber die menschliche Selbstsucht wird nicht einfach zuschauen und applaudieren, hey, das macht der Stefan aber toll. Das ist ein guter Kerl. Nein, der wird alles versuchen, dass der Geist Gottes nicht wirken kann. Das macht er bei jedem Einzelnen von uns. Und nicht nur mal heute, das wird er auch morgen machen, übermorgen und so weiter. Und deswegen ist die Jahreslosung auch keine Tageslosung. Es könnte sogar eine Lebenslosung sein. Prüfet und behaltet. Wenn ich jetzt zu deiner Familie gehen würde oder zu deiner Nachbarschaft oder Arbeitgeber, vielleicht hast du eine Firma und fragen würde, hey, kannst du mir mal die herausragende Früchte von dir sagen? Was würde rauskommen? Die anderen sind nicht schuld an deiner Frucht. Das hätten wir gerne. Der andere ist schuld. Und ich nehme eine Opferhaltung ein. Was ganz viele auch machen, leider. Aber für deine Frucht bist du selber verantwortlich. Du und deine Beziehung zu Gott. Alles andere ist Selbstbetrug. Prüfen im Austausch. Da unsere Erkenntnis begrenzt ist, und das ist auch von jedem Pfarrer und von jedem Pastor und von jedem Theologe, all unsere Erkenntnis ist begrenzt. kann es im Austausch mit anderen Christen in einem Prozess sehr, sehr wichtig sein. Dass wir da wirklich gründlich reflektieren und hingehen und sagen, wie siehst du das? Oder wie denkst du drüber? Oder hast du eine Bibelstelle, die konkret zu dem etwas sagt? Wie denkt Gott? Wie denkt Jesus Christus drüber? Wobei die sind sich einig, die zwei. In Hebräer 10, Vers 24 und 25 heißt es, lasst uns aufeinander achten. Steht nicht kontrollieren. Achten und kontrollieren sind zwei verschiedene Wörter. Achten ist, ich begegne der Person respektvoll und in ihrem Wesen. Kontrollieren ist das, jetzt bist still. Hast nichts mehr zum Sagen. Und achten ist, sag doch, wie denkst du drüber? Und das dann nicht einfach wegwischen wie eine Kreide von der Tafel, der hat eh nichts zu sagen, sondern das mal stehen lassen und reflektieren. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag des Herrn, oder hier steht nur Tag, naht. Dein Tag, mein Tag, der naht. Jeden Tag ein Stück näher. Und das ist schön. Jetzt könnte man sagen, ja, bei der älteren Person, da sind noch weniger Tage, normalerweise wäre es so. Aber ich weiß ja nicht, wenn ich hier nachher nach Hause fahre, ich in einem Unfall verwickelt werde. Mein Vater starb an Herzinfarkt, hat keiner geahnt. Ich habe am Abend, der war in Paraguay, ich hier, ich habe am Abend davor mit ihm telefoniert, und das haben wir jeden Sonntagabend gemacht. Und er hat es geliebt mit mir zusammen, weil ich sollte eigentlich mal sein Nachfolger werden, als Bauer und Viehzüchter. Zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr, weil da war ich schon Pastor, wo das passiert, das war ich schon hier. Haben am Sonntagabend telefoniert und er hat es geliebt, mit mir die Woche zu besprechen, wo er was abgestellt hat und dies und das und jenes. Nächsten Morgen ruft mein Schwager mich an und sagt, dein Papa ist verstorben. Das kann nicht sein. Der war gestern putzmunter. Der ist einfach eingeschlafen. Ein schöner Tod. Für ihn. Für uns, Herbie. Ich weiß nicht, wie lange ich noch da bin. Aber die Zeit, die ich habe, will ich genießen und Freude am Leben haben. Bis dass mein Tag kommt. Ich finde Sprüche ein sehr spannendes Buch. Sprüche hat 31 Kapitel. Und wisst ihr, warum 31? Damit kein Tag im Monat ausbleibt. Das finde ich so schön. Meine Frau und ich haben das über Jahre jeden Tag ein Kapitel gelesen. Ist hochspannend, die Sprüche. Und da gibt es einen Vers, den finde ich sehr spannend. Wer anderen Menschen meidet, Sprüche 18,1, wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Er wehrt sich gegen alles, was ihn zur Einsicht bringen soll. Die Eigenbrötler. Und eine nicht zu unterschätzende Tatsache im Leben eines Christen, und da wiederhole ich mich, ist das Wirken des Heiligen Geistes, der inneren Frieden bewirkt, wenn etwas von Gott kommt. Das heißt in Philipper Kapitel 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren, und er ermahnt uns, wenn etwas falsch ist. Ich finde das einen hervorragenden Vers. Er gibt Frieden, den wir nicht nachvollziehen können. Und er offenbart sich, schließt an dem an, was Paulus im Thessalonicher Brief schreibt. Unterdrückt nicht und verachtet nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Denn er will Frieden schenken und Klarheit. Oder in Johannes 16, 13 bis 40, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird reden, was er gehört und euch verkünden, was kommen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Und dieser Geist ist gekommen. Und von diesem Geist bist du die Wohnstätte. Du bist Tempel des Heiligen Geistes als wiedergeborenes Kind Gottes. Und dieser Geist, der will dich in Klarheit führen. Und das ist etwas Geschenktes, wo ich aber aktiv etwas dafür tue, indem ich es nicht unterdrücke und nicht verachte. Ich komme zum zweiten Teil. Jetzt habt ihr alles geprüft und alles durchleuchtet. Die eine mit Lupe, die andere vielleicht weniger mit Lupe. Und das sind 5 praktische kleine Schritte. Die gehen nicht so lang wie die erste, weil das sehr praktisch ist. Das erste ist ein Glaubensbuch führen. Das ist nicht meine Stärke, aber ich kenne Personen, die führen Tagebuch oder Logbuch, wie sie das nennen. Und das schon seit ihrer Jugendzeiten, die sind heute 80, eine Person kenne ich so. Jeden Tag was aufgeschrieben. Und immer wenn ich bei der Person, oder sehr oft, wenn ich bei dieser Person zu Besuch bin, die ist mittlerweile im Altersheim, nein, die ist 90 sogar, im Altersheim, und dann kommt sie zu mir, und dann passiert Folgendes, und das führt uns zum zweiten Schritt. Ferdi, ich bin bei ihr der Ferdi, möchtest mal wieder hören, was Gott Gutes bei mir gemacht hat. Und dann liest sie aus ihrem Tagebuch. Das ist für mich eine Segensstunde. Zu hören, wenn ältere Personen, ob lesen oder erzählen, aus ihrem Glaubensleben berichten. Das tut mir unglaublich gut. Und es geht nicht nur um Siege. Es geht auch um die Momente, wo du im Tal warst, wo es dir richtig dreckig ging. Und dann erleben kannst und berichten kannst, wie du Gott dort erlebt hast. Und nicht immer ist Gott uns so weit entfernt, wie wir denken. Sehr oft hat Gott eine Person neben ihm gestellt oder mir, die einfach nur eine Hand bietet oder ein Ohr hat und so einen gemeinsamen Weg aus dem Tal wieder hinausgehen. Das sind schöne Lebensgeschichten. Und ich habe es eine Zeit lang bei uns in der Gemeinde gemacht, am Sonntag einmal im Monat, ältere Personen gefragt, ob sie Zeit haben und Lust haben, eine Zeit mit Teenager zu verbringen. Und einige haben sich darauf eingelassen und das war immer die Sternstunde unserer Teenager. Das haben meine Mädchen zu Hause berichtet. Und das Thema war deine Geschichte mit Gott. Und die war jedes Mal anders. Und deine Geschichte mit Gott ist nicht nur mal Höhepunkte, auch Tiefe. Und deshalb vergiss nicht zu danken, ganz nach Psalm 103, Vers 2, was der Herr dir Gutes getan hat. Das hilft. Rückblickend hilft das, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Meine Geschichte mit Gott hatte damit zu tun, mit anderen Teilen. Berichte von dem. Erzähl von dem, was du erkannt hast, was du erlebt hast. Teile es mit anderen Menschen. Das hat einen riesen Vorteil. Du behältst nämlich besser, wenn du das rausgesprochen hast. Und eine andere Person kann fragen, ja, du hast ja auch erzählt, wie Gott dir da geholfen hat. Oder du hast erzählt, wie du dich von Gott im Stich gelassen hast. Ich bin in einer ähnlichen Situation. Wie hast du das geschafft? Leben teilen ist ganz simpel. Gute Gewohnheiten entwickeln. Verwandle die gute Erkenntnis in konkrete Handlungen. Wenn du erkannt hast, dass Dankbarkeit ein wichtiger Wert ist, dann lebt das. Wenn du erkannt hast, dass Freundlichkeit, nicht nur mal das Cheese, sondern Freundlichkeit vom Wesen her, ein wichtiger Wert ist, dann lebt das. Wenn du für dich erkannt hast, dass Großzügigkeit, egal in welcher Art, ein wichtiger Wert ist, dann lebt das. Aber stell niemals deine Erkenntnis als Erwartung an deine Mitmenschen. Denn das ist Druck auslösen. Und das kommt mit Sicherheit nicht gut. Leb deine Erkenntnis und hoffe, dass deine Erkenntnis Früchte trägt. Denn das ist eine Möglichkeit. Und ein letztes. Klingt das bekannt? Wir sind da eigentlich beim Roland Berger. Reflektieren. Mach einen Rückblick. Reflektiere über dein Leben. Nimm dir regelmäßig Zeit. Ich mache das in Spaziergängen einmal in der Woche. Bin ich so eine Stunde, anderthalb, vielleicht auch zwei Stunden ohne Handy, ohne Kopfhörer, nur mit mir und mit Gott unterwegs. Draußen in der Natur. Und dann reflektiere ich, was war vorige Woche. Ich werde auch über diesen Sonntag reflektieren, hier bei euch. Ich werde euch aber kein Feedback geben. Noch nicht. Und das beschäftigt mich. Und das nehme ich morgen, Montag ist der Tag, gehe ich raus. Was war vorige Woche? Dann frage ich mich aber auch, wo will ich hin? Wo bin ich jetzt? Heute Montag oder morgen Montag, wo bin ich? Wie geht es mir innerlich? Und anhand von dem kann ich dann Entscheidungen treffen, wo will ich hin? Mal gelingt es nicht. Und genau das sagt eigentlich Roland Berger. Wo ihr gewesen seid, das ist Vergangenheit. Aus der kann man lernen. Und wir tun gut, wenn wir aus unserer Geschichte lernen. Wo seid ihr jetzt? Das ist eine Gegenwart, das ist die Ist-Situation. Und was kann ich aus dem Ganzen, was ich erlebt und wo ich jetzt bin, lernen, damit ich vorausschauend unterwegs sein kann? Und dann wünsche ich euch ganz viel Weisheit, Gottes Segen und dass ihr irgendwann sagen könnt, wir haben uns für das Gute entschieden. Und das wollen wir bewahren. Amen.